Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir beten noch einmal vor der Predigt. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle dein Wort aufgehen zu Lob und Dank. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Trinitatis ist heute unser Fest, das wir feiern. Und die Predigt steht unter dem Thema erlösende Dreieinigkeit. Liebe Gemeinde, es gibt Kommentare zur Bibel, die sind gut. Weil sie entsprechend erläutern und Hintergründe beleuchten, die uns nicht vertraut sind. Und es gibt Auslegungen zur Bibel, die sind sogar sehr gut. Weil sie die Bibel mit der Bibel auslegen und nicht mit hochtrabenden und klugen Gedanken nach menschlicher Weise daherkommen. Solch eine Kommentarreihe zum Alten Testament besitze ich. Die ist von Warren Wendell Wirspe, einem amerikanischen Pastor und Bibellehrer, der mit der nationalen Rundfunkstation Back to the Bible, zurück zur Bibel, auf sich aufmerksam machte. Dieser Mr. Wirspe fantasiert nun nicht etwa, wenn er bereits das erste Buch Mose auslegt. Er fragt nämlich als Christ legitimerweise, was tat Gott eigentlich vor den Geschehnissen, die uns in der Genesis überliefert sind? Und er kommt von der Heiligen Schrift her zu der großartigen Erkenntnis, die wir dann später im Neuen Testament voll entfaltet sehen. Schon vor dem ersten Buch Mose war Gottes Plan zu unserer Erlösung bereits fertig. Da geschieht nichts rein zufällig, am Ende gar noch aus einem vermeintlich großen Knall heraus. Da ist Gott selbst heilig und herrlich am Wirken. Wirspe erinnert an Johann Philipp Neumann und die Deutsche Messe, welche Franz Schubert dann vertonte: Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Und so werden wir vor die schlichte und doch so erhabene Wahrheit gestellt: Der Gott der Bibel ist ewig und hat keinen Anfang. Er ist unendlich und kennt keine Begrenzungen im Blick auf Raum und Zeit. Wirspe beschreitet weiter in seinen schriftgebundenen Gedankengängen und kommt sogleich auf unser heutiges Thema, die göttliche Dreieinigkeit, zu sprechen, im Kommentar über die Genesis. Und er stellt fest: Auf die göttliche Dreieinigkeit geht der Erlösungsplan zurück. Der wunderbare Erlösungsplan stellt keinen nachträglichen göttlichen Gedanken dar, denn die Gotteskinder wurden in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und dann wird er praktisch und malt uns ganz konkret vor Augen, was das für jeden Einzelnen von uns hier bedeutet. Die Erkenntnis, dass alle drei Personen der Gottheit an der Errettung verlorener Sünder teilhaben, ist bedeutsam. Was Gott den Vater betrifft, wurde ich gerettet, als er mich aus Gnade in Christus vor Grundlegung der Welt erwählte. Doch bevor ich zum Glauben kam, hatte ich von göttlicher Erwählung keine Ahnung. Was Gott den Sohn angeht, wurde ich gerettet, als er für mich am Kreuz starb. Eine großartige Wahrheit, die ich schon von frühester Kindheit an kannte. Doch im Blick auf Gott, den Heiligen Geist, wurde ich im Mai 1945, und da dürfen wir jetzt gerne unser eigenes Datum oder die ungefähre Zeit angeben, als wir durch Gottes Geist zu völlig neuen Menschen wurden, da wurde ich gerettet, als der Geist Gottes mich überführte und ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setzte. Alles, was Gott von Ewigkeit her geplant hatte, wurde somit in meinem Leben Wirklichkeit. Sie lieben, hören wir auf dieser guten Grundlage nun unseren heutigen Predigttext aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Epheser im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, wie wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit der Apostel Paulus im Brief an die Epheser. Drei Punkte hat unsere Predigt nun. Ganz einfach: erstens vom Vater auserwählt, zweitens vom Sohn erworben, drittens vom Geist versiegelt. Erstens vom Vater auserwählt. Paulus führt es ja aus: in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Und wir haben uns darüber ja eben schon anhand der Gedanken von Wirspel davon vergewissert. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, das ist alles dann die Sicht eines gewissen Paulus von Tarsus, aber nein, es ist nicht nur ein frommer Apostel, der so denkt, sondern es ist Jesus' ureigenste Überzeugung, die wir hier finden, als er etwa im hohepriesterlichen Gebet sich an den Vater wendet, da redet und spricht er Gedankengänge in diese Richtung. Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe alle, die du ihm gegeben hast. Das ist immer das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Liebe Gemeinde, wir kommen hier zu folgenden grundlegenden Glaubenswahrheiten. Ewiges Leben gibt es für alle diejenigen, welche der Vater dem Sohn anvertraut hat. Eine Offenbarung des Namens Gottes gibt es für diejenigen, welche der Vater dem Sohn aus der Welt zugewiesen hat. Und eine Schau der göttlichen Herrlichkeit gibt es für die, die zu Jesus Christus gehören. Das muss uns beschäftigen, das muss uns umtreiben, wenn wir diese Worte hören. Das ist ja nicht nur irgendeine Theologie, die hier ein Apostel aufstellt oder Jesus betet, sondern die Frage, gehöre ich mit dazu, darf ich mit dazu gehören zu Jesus Christus? Und im Laufe der Theologiegeschichte wurden da teilweise sehr, sehr abstrakte Lehren daraus. Johannes Calvin, Johannes Calvin war so einer, der sehr strikt in diesen Gedanken dachte, die aber dann zurückgehen auf Paulus über Augustin, über Luther und Zwingli. Der hat das sehr grandios und perfekt ausgemalt und spricht von Prädestination, von dem Vorherbestimmtsein. Calvin sagt sogar, Gott hat in beide Richtungen vorherbestimmt, zum Heil wie zum Unheil. Das sind alles große Gedankengänge. Ich glaube nicht, dass sie uns gegeben sind, um abstrakt über Gott zu denken oder um kaltherzig mich nun selbst erwähnen zu wissen und die anderen sind ohnehin schon verloren, sondern weil wir wissen dürfen von Gott her, wenn wir zu ihm gehören, dann ist das nicht nur irgendetwas, was später durch Jesus Christus geschaffen wurde, sondern Gott wollte es von Anfang an. Gott wollte das Heil der Menschen. Und wir dürfen zu ihm gehören. Und da müssen wir uns nicht so furchtbar viel Gedanken machen, was ist mit den anderen und was ist mit denen, sondern selbst die Calvinisten und Hugenotten und viele andere, die das für sich in Anspruch nahmen, aber nicht in Hochmut, sondern sehr, sehr demütig, die waren motiviert und sind hingegangen und haben Gutes geschaffen. Sogar, wie ich gelesen habe, in verweltlichter Form beförderten sie dieses Gedankengut der Erwählung von Gott. Nicht zuletzt blühten Tatkraft und Unternehmertum nämlich zuerst in den calvinistisch geprägten Ländern wie Holland, Großbritannien und Nordamerika auf. Und die Hugenottenflüchtlinge, die engagierten sich in der Schweiz und in Deutschland vielfach als Unternehmer. Also bis dahin schlug das Denken durch. Und auf der anderen Seite, und das ist das Schöne, haben Menschen ganz bewusst ihr Erwähltsein von Gott, das sie nicht stolz machte, sondern eben in Bewegung setzte, für Christus zu wirken. Das haben sie geistlich festgemacht. Und da las ich von William Booth, das war der Gründer der Heilsarmee, Suppe, Seifen, Seelenheil. Er wurde einmal gefragt, was ist denn das Geheimnis deines Erfolges? Und dann sagt er ganz schlicht, soweit ich weiß, habe ich alles, was ich habe, Gott anheimgestellt. Es gibt Männer, sagt er, es gibt Männer, die mehr Verstand besitzen und bessere Möglichkeiten haben als ich. Aber von dem Tag an, als Gott mir die Vision schenkte, wie und was er in dem armen alten London, seit gestern ist es reich, alles wirken kann, beschloss ich, Gott alles das hinzugeben, was an William Booth dran war. Ein Mann wurde sich zu einer Erwählung bewusst und gab sich dann hin als ein lebendiges Opfer. Und seine Früchte sieht man bis heute. Kommen wir zum Zweiten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, sagt der Paulus. Das erste war die Gotteskindschaft, zu der wir ausersehen sind, noch vor Grundlegung der Welt. Gott hatte das im Sinn, Gott wollte das. Er wollte Gegenüber haben, Partner haben, die mit ihm in Beziehung stehen, die seine Liebe widerspiegeln und die, wenn wir trinitarisch denken, gleichsam hineingenommen sind in das Liebesspiel zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Von aller Ewigkeit her war da eine Liebesbeziehung und das Geheimnis des Glaubens ist nichts anderes, als in diese Beziehung einzusteigen. Und unser christlicher Glaube, wenn er denn recht ist, ist immer ein trinitarischer Glaube. Daran, dass wir den Vater im Himmel haben, dass wir den Erlöser an unserer Seite haben, den, der für uns spricht, auch wenn wir in Sünde gefallen sind, und den Heiligen Geist, der ständig am Wirken ist, um uns umzugestalten. Wir reden doch gar nicht davon, dass wir Christen perfekt sind oder keine Fehler machen, das, was man immer so von uns erwartet, oder nicht mal auch ganz schön wegkommen können. Aber wir reden davon, dass dieser Gott uns hält und bis an sein Ziel ging, bis wir die Trophäe in der Hand haben. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Jesus kam, und ich erzähle Ihnen ja hier bekannte Wahrheiten, dass er gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Ich mache das immer gerne praktisch am Leben von Menschen. Und da gibt es Leute, die kommen eben direkt zum Glauben und rennen los und bekehren hier die halbe Welt. Und es gibt Leute, die kommen aus gutem und angesehenem Haus und haben eigentlich glänzende Karrieremöglichkeiten und die bekehren sich auch. Aber die setzen ihren ganzen Reichtum ein, damit die Welt besser wird. Es gab diesen Charles D. Studd, vielleicht kennen Sie den, der war Spitzensportler, Cricketspieler und reich begütert und hat übrigens dann auch die Halsarmee mit unterstützt, die dann auch im Entstehen war. Er war Missionar in China, in Indien und Afrika, konnte sich gar nicht beruhigen. Er schrieb 1883 aus Cambridge: Ich hatte gewusst, dass Jesus für mich gestorben ist. Ist ja nun wirklich nichts Neues, wir hören es nicht zum ersten Mal. Hatte jedoch nie verstanden, dass ich aufgrund dieser Tatsache nicht mehr mir selbst gehöre. Erlösung bedeutet Loskauf. Ich wurde also zum Dieb, wenn ich das behielt, was mir nicht gehörte. Wollte ich das nicht sein, musste ich alles Gott übergeben. Als ich zu der klaren Erkenntnis gelangte, was Jesu Tod für mich bedeutet, fiel es mir nicht mehr schwer, alles für ihn aufzugeben. Und dann zog er los und machte bei seinen ausgedehnten Evangelisationszügen durch Afrika selbst vor Kannibalenstämmen nicht Halt und trotzte viele Gefahren. Und doch durfte er immer wieder die Hilfe Gottes in seinem Leben erfahren. Und so berichtet er 1913 in einem seiner Briefe an die Lieben daheim: Macht euch um mich keine Sorgen. Ich bin Jesus untertan und gebe keinen Pfifferling für meinen guten Ruf. Ich werde pfeilgerade vorangehen, einerlei, was es kostet. Ich bin sicher, dass jedes Kreuz nur größere Kraft und die Ausbreitung der Herrlichkeit der Sache Christi voranbringen wird. Jesus allein sehe ich und ihm vertraue ich. Das habe ich fest vor, fürchtet euch nicht. Und das muss uns beschäftigen, ob wir auch das ganz praktisch verstanden haben. In der Theorie ist uns das vielleicht auch seit Kindesbeinen an vertraut. Jawohl, Jesus starb am Kreuz. Jawohl, das gilt für die ganze Welt, das gilt aber auch für mich. Und es ist schön, wenn ich bewusst dazu Ja sage und dann auch wirklich ein Leben aus Glauben praktiziere. Es muss uns umtreiben, ob uns das in Gang setzt, ob wir so motiviert sind, Jesus Herr sein zu lassen. Weg mit all den Schätzen, du bist mein Ergötzen, Jesu meine Lust. Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod, soll ich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden. Oder ein anderes Lied singt: Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchzt voller sel'ger Freud, Jesus ist treu. O preist seiner Liebe Macht, preist seiner Liebe Macht, preist seiner Liebe Macht, die uns erlöst. Ist das so bei dir? Ist das so bei mir? Dass wir so wirklich in diesem Bewusstsein, Jesus starb für mich, ihn loben, ihn preisen und sagen: Ich möchte alles dran geben, mein ganzes Leben, mein Besitz, mein Geld, meine Fähigkeiten, meine Zeit, die ich habe. Ich möchte sie für Gottes Sache zur Verfügung stellen. Er wird mich schon davor bewahren, dass ich nicht übertreibe in irgendeiner Weise, die nicht gut ist. Aber ich möchte hingehen und die Menschen in meiner Klasse, in meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz, ich möchte von Jesus reden. Meine Kraft liegt in Jesus, hat der Alaba gezeigt, als sie gewonnen hatten. Ich fand das ein tolles Zeugnis. Das dürfen die ruhig wissen. Alle Welt jubelt und begeistert sich, natürlich nur die halbe Welt, weil die andere war für Dortmund. Aber dass dann auch Christen sind, die sagen: So, jetzt haben wir gewonnen, jetzt haben wir den Sieg eingefahren und ich danke Gott dafür, dass ich Fußball spielen kann. Klar, ich kann auch verlieren. Es ist überhaupt nicht klar, dass wir den Pott gewinnen. Aber wenn ich ihn gewinne, dann sage ich Gott Dank und nicht nur mir und meinen hübschen Beinen. Das ist eine Frage, wem wir auf die Schulter klopfen. Stellen wir uns Jesus zur Verfügung. Und das Tolle ist, es muss ja gar nicht aus uns heraus geschehen, aus der eigenen Kraft. Wir kommen doch nicht weit. Wir merken doch unsere Begrenzungen. Irgendwo scheitern wir immer, schießen über das Ziel hinaus, sind zu temperamentvoll oder sind zu schweigsam, wo wir eigentlich reden sollten. Da ist das Gute, der Heilige Geist, der uns zum Dritten versiegelt hat. Ein Student berichtet: Wie ist denn eigentlich die Wirkung in meinem Leben gewesen, als der Heilige Geist die Herrschaft übernahm? Er redet davon, dass sein Gebetsleben sich verändert hat. Ich fing an, Gott mehr und mehr zu loben und zu danken. Mein Gebet veränderte sich von bloßer Wiederholung in zunehmendes Lob, Bitte und Bekenntnis. Ich hatte ein starkes Verlangen, auf einmal die Bibel zu lesen. Und wenn ich sie gelesen habe, dann hat mich das angesprochen. Und ich konnte in einer unbekannten Vollmacht Zeugnis geben. Ich konnte Menschen von Jesus erzählen. Meine Einstellung zur Gemeinde hat sich verändert. Und ich wurde nicht mehr verbittert. Ich wurde einfach ein Mensch, der andere liebevoll betreut hat. Ich begriff zum ersten Mal, was Freiheit ist. Und ich durfte Früchte des Heiligen Geistes erleben. Das ist das Gute und das Schöne an dieser erlösenden Dreieinigkeit. Der Vater hat es festgesetzt, das ist kein Unglück, das ist kein Justizbeschluss der Jerusalemer Hoheit in Verbindung mit den Römern, dass wir diesen Jesus beseitigen. Das ist die menschliche Seite, alles okay, kann man auch reflektieren, kann man auch historisch irgendwie festmachen, aber das war doch kein Unfall. Der Vater hat es von Anfang an festgehabt und der Sohn hat gesagt, ich gehe, wenn du mich sendest, ich gehe zu den Menschen und bringe sie dir zurück, weil sie eigentlich zu dir gehören. Und das Dritte ist der Heilige Geist, der uns versiegelt hat. Das heißt, da ist etwas in unserem Leben, das gehört dazu. Das kann man uns auch nicht so ohne weiteres entwegnehmen und wegreißen. Wir haben ein Unterpfand, ein schwieriges Wort. Was ist denn das? Es ist ein sicheres Zeichen, eine ganz feste Garantie, nämlich, dass ein Erbe für uns bereit ist im Himmel. Und Sie lieben deutschen Freunde, nicht Einigkeit und Recht und Freiheit sind die Garanten für unsere ewige Glückseligkeit, sondern dieser gute Geist Gottes, der hat in uns Wohnung genommen, er ist in uns hineingegangen und er wandelt uns um. Wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm und er verändert uns. Ich habe so zurückgedacht in der Stunde, als ich Jesus mein Leben anvertraut habe, ich habe auch viel gewusst. Und als ich konfirmiert wurde und der Pfarrer vorne stand, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über die aus Jesaja. Da wusste ich, Gott ist da und Gott ist gegenwärtig. Und dann kamen die Gideons und haben Bibeln verteilt, durften sie Gott sei Dank damals in den Schulen. Habe ich schon 3 Jahre vorher reingeschrieben, ich möchte Jesus gehören. Aber es war ein Seelsorger, der mich bewusst zu Jesus Christus führte. Es gab eine bestimmte Stunde, wo ich nach einer Abendpredigt in einem Hauskreis nach oben ging, in die Zweierschaft, und ich ein Übergabegebet ganz bewusst gesprochen habe, was mir jemand vorgesprochen hat. Und dann hat er die Hand auf mich gelegt, der Prediger, und mir den Heiligen Geist zugesprochen. Dann hat er mich aber auch gleich beten lassen, so jetzt bist du dran. Und ich fing an, und das kannte ich vorher nicht, wirklich frei und froh zu beten. Das deckt sich mit dem, was die Bibel sagt, als ihr gläubig wurdet. Da habt ihr etwas bekommen, was in eurem Leben vorher nicht war. Und ich war richtig glücklich und froh und bin runtergegangen zum Jugendkreis und habe gesagt, jetzt bin ich auch einer von euch. Bei mir gab es die Stunde. Andere wachsen eher hinein, vielleicht wie unsere Kinder. Ne? Ihr seid ja jetzt schon dabei und betet, dass ihr Jesus lieb habt. Aber bei mir gab es die Umkehr, weil ich vorher alles andere als unbedingt fromm gelebt habe. Die Bibel spricht von dem Versiegeltsein. Wir haben dieses Siegel, das ist auf uns aufgedrückt. Wir sind gesiegelt, wir sind versiegelt, wir werden bewahrt bis hin zur Seligkeit durch den Heiligen Geist. Und das ist schön. Und in dieser Kraft wollen wir leben und auch dieses Fest Trinitatis feiern. Kein Mensch, damit komme ich zum Schluss, muss sich selbst erlösen. Kein Mensch ist dazu berufen, abstrakte theologische Gedankengänge bis zum Exzess zu treiben, wie das nun ist, mit dem Erwähltsein zum Heil und zur Verdammnis. Da dürfen wir die Schrift ernst nehmen und annehmen. Da dürfen wir auch die Spannungen in der Schrift ernst nehmen. Gott will, dass alle Menschen geholfen werde. Und auf der anderen Seite ist die Rede von dem vor Grundlegung der Welt erwählt sein. Das müssen wir aushalten, aber unter Spannung fließt Strom bekannterweise. Und dann dürfen wir sagen, wir wollen hingehen. Wir wollen nicht kaltherzige Theologen sein. Wir wollen warmherzige Jünger Jesu sein, die das Elend der Welt sehen, auch im sozialen, diakonischen Bereich. Die nicht fragen, gehörst du nun dazu oder nicht, sondern die sagen, leb mit Jesus, leb in der Kraft des Heiligen Geistes, gib dem Vater die Ehre und du kriegst den Pott in Ewigkeit. Amen.